Hallo ihr Lieben, willkommen in meiner dritten Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass ihr wieder dabei seid. Heute wird es um das Thema Bedürfnisse gehen, vor allem um das Thema Bedürfnisse meines Hundes. Und wir werden uns anschauen, was eigentlich genau passiert, wenn wir diesen Bedürfnissen nicht gerecht werden können. Ich widme dem Ganzen tatsächlich eine komplette Podcast-Folge, weil ich das Thema wirklich wichtig finde. Auch wenn jetzt als erstes wahrscheinlich der ein oder andere vielleicht sogar denkt, hä, ja, okay, also ich meine, klar, man weiß ja, jeder hat Bedürfnisse und ja, natürlich sollte ich ungefähr gucken, dass jeder seine Bedürfnisse erfüllt bekommt. Aber ich glaube, dass das im Alltag, vor allem bei Hunden, so untergeht und dass wir Menschen wirklich sehr die Tendenz dazu haben, von unseren Hunden zu erwarten, dass sie eben dieselben Bedürfnisse haben wie wir Menschen. Soll heißen, ich erlebe es in meiner Hundeschule so oft, dass vom Hund erwartet wird, dass er sich einfach dem Alltag des Menschen anpasst. Das ist auch einfach das, was viele unter einem Familienhund verstehen. Also wenn Leute sich eine Rasse holen oder eine Rasse holen möchten und mich dann fragen, ja, würde diese Rasse passen? Wir haben gelesen, das ist ein ganz toller Familienhund. Aber was bedeutet das eigentlich, Familienhund? Und das Problem ist dabei, dass die meisten Leute darunter verstehen, ich habe einen Hund, der so wenig eigene Bedürfnisse wie möglich mit reinbringt und einzig und allein glücklich damit ist, dass er bei uns sein darf. Aber das ist total utopisch, weil das ist einfach bei keinem Lebewesen so, auch wenn wir uns das manchmal wünschen und auch wenn Hunde eine unglaubliche Anpassungsfähigkeit haben und teilweise sehr gut darin sind, eigene Bedürfnisse zu unterdrücken und trotzdem einigermaßen zu funktionieren, so ist es einfach immer wieder so, dass es zu Problemen führt, dass es teilweise zu gesundheitlichen Problemen führen kann, dass es zu Stress führen kann, wenn es dann nicht dazu kommt, dass es dann durch bestimmte auffällige Verhaltensweisen sich äußert und dann dem Menschen dann auch irgendwann auffällt. Jetzt möchte ich allerdings gleich von Anfang an einmal mit dem Klischee aufräumen, dass Bedürfnisbefriedigung beim Hund immer Action heißen muss. Dem ist nämlich nicht so. Was für Bedürfnisse ein Hund bzw. eine Hunderasse hat oder ein Hund individuell hat, das ist natürlich so, so unterschiedlich und lässt sich pauschal gar nicht sagen. Deshalb gibt es ja verschiedene Rassen. Das ist ja der Grund, dass man eben sagt, okay, welche Rasse soll man sich holen, weil eben jede Rasse andere Anforderungen mit sich bringt, andere Bedürfnisse mit sich bringt. Und das ist ja der Grund, warum wir darauf achten sollten, was für einen Hund holen wir uns. Mal unabhängig von der Rasse ist es natürlich auch so, dass jeder Hund seinen eigenen Charakter hat und jeder Hund ganz individuelle Bedürfnisse hat, auch innerhalb einer Rasse. Zum Teil können wir das natürlich nicht vorher wissen. Deswegen ist es auch mal ganz gut, wenn man zum Beispiel sich einen Welpen vom Züchter holt, den Züchter bittet, den Welpen auch etwas einzuschätzen und einem zu helfen, vielleicht den Hund zu holen oder den Welpen auszuwählen, der eben zu einem passt. Um mal so einen Einstieg in das Thema Bedürfnisse zu bekommen, habe ich mir überlegt, würde ich mir gerne mit euch mal zusammen die Maslow'sche Bedürfnispyramide angucken, weil ich finde, dass es eigentlich ein ganz nettes Beispiel dafür ist, dass man mal so einen Überblick über Bedürfnisse grundsätzlich bekommt. Die ist natürlich nicht auf Hunde gemünzt, die ist generell aufgestellt worden, aber ich finde, man kann sie sowohl auf den Menschen als auch irgendwie auf den Hund anwenden, natürlich mit ein paar Einschränkungen, aber ich glaube, letztendlich ist es genau das Gleiche und wir brauchen eigentlich alle eine bestimmte Anzahl an Bedürfnissen, die befriedigt ist, damit wir einfach ein gesundes und stressfreies Leben führen können. Für all die unter uns, und ich gehe davon aus, dass es die meisten sind, die nicht wissen, was die Maslow'sche Bedürfnispyramide ist, hier geht es um eine sehr bekannte sozialpsychologische Theorie, die Abraham Maslow aufgestellt hat. Im Grunde geht sie darum, dass alles Schlechte und Böse sozusagen nicht auf die Natur desjenigen zurückgeht, sondern eben auf die Nichtbefriedigung seiner Bedürfnisse. Und im Grunde hat er eine Art Pyramide aufgestellt, die er sortiert hat in zwei verschiedene Bereiche, einmal in Defizitbedürfnisse und einmal in Wachstumsbedürfnisse. Und die Idee dahinter ist die, dass, wenn man sich mal so eine Pyramidenform vorstellt, im Grunde so ein bisschen wie die Ernährungspyramide. Das, was unten steht, brauchen wir am meisten und das, was oben steht, brauchen wir am wenigsten. Allerdings im Unterschied jetzt zur Ernährungspyramide ist die Bedürfnispyramide so aufgebaut, dass die Theorie die ist, dass erst die untersten Bedürfnisse befriedigt sein müssen, sodass wir eben quasi Zeit nehmen können, uns und den nächsten höheren Bedürfnissen zu widmen. Soll heißen, sind die Grundbedürfnisse nicht erfüllt, kann ich mich nicht mit den Sozialbedürfnissen auseinandersetzen. Allerdings muss man hier dazu sagen, diese Pyramide darf nicht fix betrachtet werden. Denn diese Pyramide ist immer individuell zu betrachten und eher flexibel, weil jedes Individuum ganz unterschiedliche Bedürfnisse hat und auch in der Bedürfnispyramide sich diese verschiedenen Reihenfolgen der Bedürfnisse auch umsortieren können. Zum Beispiel gibt es Menschen, denen sind die sozialen Bedürfnisse wichtiger als die Ich-Bedürfnisse. Oder es gibt Menschen, denen sind die Sicherheitsbedürfnisse viel, viel, viel wichtiger als die Selbstverwirklichung. Deswegen ist das nicht fix zu sehen. Allerdings finde ich es eigentlich sehr schön, um sich danach zu orientieren und mal eine Vorstellung davon zu bekommen, was brauchen wir bzw. unser Hund eigentlich, um zufrieden im Leben zu sein. Wie bereits gesagt, ist diese Pyramide in zwei Bereiche geteilt. Das eine sind die Defizitbedürfnisse. Die Defizitbedürfnisse, da geht es eigentlich so um dauerhaft psychische und physische Unversehrtheit. Also im Grunde das, was es zum Überleben braucht. Also Essen, Trinken, Schlafen, Schmerzen, Schutz vor Schmerzen, Schutz vor Krankheiten und so weiter. Diese Defizitbedürfnisse sind unterteilt in drei Kategorien. Das erste, das unterste, sind die Grundbedürfnisse. Hier geht es wirklich um Überlebensdinge, Atmen, Essen, Nahrung, Ruhen und so weiter. Darüber sind angeordnet die Sicherheitsbedürfnisse. Da geht es einfach darum, dass ich körperlich unversehrt sein will, dass ich genug Nahrungsressourcen habe, dass ich mich sicher fühle, dass ich keine Angst habe und so weiter. Und darüber stehen die sozialen Bedürfnisse. Das heißt, ich möchte Freunde haben, Familie haben, ich möchte geliebt werden und so weiter. Diese drei Kategorien fallen unter die Defizitbedürfnisse. Die zweite Kategorie, die sozusagen oben drüber an der Spitze der Bedürfnispyramide steht, das sind die sogenannten Wachstumsbedürfnisse. Bei den Wachstumsbedürfnissen könnte man eigentlich auch so ein bisschen sagen, es sind so die Selbstentwicklungs- und Selbstverwirklichungsbedürfnisse. Die sind unterteilt in zwei Kategorien. Einmal die Ich-Bedürfnisse, da geht es um Wertschätzung, Anerkennung, Erfolg, Freiheit, das Gefühl, gebraucht zu werden. Und darüber sind die Selbstverwirklichungsbedürfnisse. Das heißt, da geht es um Weiterentwicklung, dass man eigenständig handeln kann, individuell sein kann und so weiter. Also im Grunde ist in der Spitze der Pyramide das, was heutzutage, finde ich, für Menschen immer mehr Raum einnimmt. Dieses, ich will individuell sein, ich will eigenständig sein, ich will besonders sein. Durch unsere ganzen sozialen Medien wird das ja zurzeit wirklich immer größer. Anderes Thema, aber nur, dass ihr eine Vorstellung davon habt, worum es eigentlich geht. Und die Theorie ist halt die, dass wenn diese gesamte Bedürfnispyramide sozusagen komplett ausgefüllt ist, dann haben wir den Zustand der seelischen Gesundheit und Selbstverwirklichung komplett erreicht und sind in unserem Leben zufrieden. Und nochmal, wie gesagt, das hier ist nicht fix. Hier geht es wirklich darum, dass man nochmal bei jedem Menschen individuell einfach schaut, was braucht er. Aber die Idee dahinter ist die, und deshalb bringe ich das jetzt hier in diesen Podcast mit rein, dass man sich einfach klar wird, dass man sich nur mit der nächsten Stufe der Bedürfnisse beschäftigen kann, wenn die Bedürfnispyramide auch unten drunter sozusagen ausgefüllt ist. Denn jetzt kommen wir vor allem bei unseren Hunden zu einem sehr, sehr großen Thema, was so viele Leute komplett unterschätzen und was heutzutage für extrem viele Probleme sorgt. Denn unabhängig von der Rasse und den Bedürfnissen der individuellen Art von Hunden, sei es, weil ein Jagdhund gerne bestimmten Tätigkeiten nachgeht oder eben ein Hund, der wie ein Dalmatiner, der gerne läuft, wo die Bedürfnisse sich natürlich unterscheiden, so ist es trotzdem so, dass alle Hunde bestimmte Grundbedürfnisse haben. Wenn diese Grundbedürfnisse nicht zufriedengestellt sind, kann der Hund sich gar nicht mit den nächsthöheren Bedürfnissen beschäftigen. Wenn wir uns also jetzt mal die Bedürfnispyramide angucken, dann stehen ganz unten die Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, Schlafen und so weiter und darüber die Sicherheitsbedürfnisse und dann die sozialen Bedürfnisse. So, da sind wir ja jetzt noch gar nicht an irgendwelchen individuellen Bedürfnissen, sondern da geht es jetzt wirklich einmal ums Überleben. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass vielen, vielen Leuten, und ich erlebe das so oft in meiner Hundeschule, vor allem wenn es darum geht, dass Hunde überdreht sind, nicht ausgelastet sind, keine Ruhe finden, total reizempfindlich sind, gestresst sind, dass oft bei diesen Hunden bestimmte Grundbedürfnisse gar nicht so richtig erfüllt sind. Und wir reden hier nicht davon, dass der Hund nicht frisst oder nichts zu trinken bekommt, das hoffe ich, sondern da geht es ganz, ganz viel um das Thema Ruhe. Und das Thema Ruhe ist etwas, was ich extra explizit ansprechen möchte, weil vielen Menschen gar nicht bewusst ist, was ein Hund eigentlich so an Ruhebedürfnis hat. Und da möchte ich kurz, bevor ich auf das Thema eingehe, kurz einkrätschen. Ja, es gibt Hunde, die sind auch nicht ausgelastet, was ihren Bewegungsdrang, ihren Beschäftigungsdrang angeht. Und ja, das erlebe ich natürlich auch. Allerdings muss ich sagen, erlebe ich es mehr andersrum, als dass ein Hund wirklich nicht die Beschäftigung bekommt. Denn vor allem die Leute, die sich Arbeitshunde holen, die sich Hunde holen, die viel machen wollen, haben die Tendenz, extrem viel zu machen und extrem viel zu arbeiten und extrem viel den Hund zu beschäftigen und. Und das führt ganz, ganz oft zu Problemen, weil das Ruhebedürfnis des Hundes, was ein Grundbedürfnis ist, einfach komplett auf der Strecke bleibt. Denn Hunde sind nicht so anders als Kinder und wie sagt man so schön, nach müde kommt einfach blöd. Und was viele einfach nicht wissen, ist, dass ein Hund im Gegensatz zu uns Menschen ein 17- bis 21-stündiges Ruhebedürfnis am Tag hat. Das Problem ist, wir Menschen haben das nicht. Das heißt, für uns Menschen ist es normal, dass der Alltag meistens stressig ist, Halligalli ist, wir rennen rum, der Hund rennt rum, es ist laut und so weiter und so weiter. Man beschäftigt den Hund, man geht mit ihm raus, man macht das, man ist hier. Den Hund nimmt man dann im Idealfall auch mal mit. Und das Problem ist, dass viele Hunde, vor allem die Arbeitshunde heutzutage, einfach gar nicht mehr eigenständig in der Lage sind, dieses Ruhebedürfnis einzufordern. Dazu kommt, dass sich die Menschen auch noch zusätzlich oft mit diesen Hunden Hundesportarten aussuchen, bei denen es einfach immer um schneller, höher, größer, mehr, überdrehter geht, wo die Hunde zusätzlich noch extremst hochgepusht werden, was es dann den vor allem den untrainierten Hunden noch schwieriger oft macht, runterzufahren. Und es ist nicht selten so, dass ich als Hundetrainerin das erlebe, dass ich dann zu den Leuten nach Hause komme und die sagen dann, ach, ich kann mit dem Hund alles Mögliche machen. Wir sind draußen, wir fahren Fahrrad, Stunde, anderthalb fahren wir Fahrrad in hohem Tempo und der kommt heim und dann ist er noch völlig überdreht, weil er keine Ruhe findet. Ja, weil das alles viel zu viel ist für den Hund. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Menschen uns bewusst machen, was hat unser Hund eigentlich für Bedürfnisse? Und achte ich darauf, dass die Bedürfnisse meines Hundes wirklich erfüllt sind und dass er denen auch nachkommen kann? Braucht mein Hund jetzt gerade eigentlich wirklich noch mehr Auslastung? Oder braucht er vielleicht eigentlich Ruhe? Oder hat er eigentlich genug Ruhe und er ist aufgedreht und unterfordert, weil er vielleicht wirklich mal mehr Auslastung braucht? Aber das muss man wirklich individuell gucken und dafür muss ich die Bedürfnisse meines Hundes aber auch erstmal kennen. Dazu kommt einfach oft, dass ich immer wieder erlebe, dass ein aufgeregter Hund nicht selten mit einem glücklichen Hund gleichgesetzt wird. Ein aufgeregter Hund ist ein aufgeregter Hund und das hat nichts damit zu tun, dass dieser Hund fröhlich ist. Zumal unter den Leuten, die sich mit Hundesprache noch fast gar nicht auseinandergesetzt haben, ganz, ganz oft der Trugschluss existiert, dass wenn der Hund mit der Rute wedelt, dass der dann glücklich ist. Was einfach überhaupt gar nicht der Fall ist. Also ja, ein glücklicher Hund wedelt mit der Rute, aber ein mit der Rute wedelnder Hund ist nicht immer gleich glücklich. Und genauso ist es auch mit dem fröhlich und aufgeregt sein. Ein aufgeregter Hund kann fröhlich sein und ein fröhlicher Hund kann auch aufgeregt sein. Aber es kann auch sein, dass ein Hund einfach nur aufgeregt ist, ohne fröhlich zu sein. Und das ist leider was, was irgendwie, glaube ich, sehr menschlich ist, dass wir denken, wenn wir fröhlich sind, dann sind wir aufgeregt. Und deshalb muss das ja so sein, dass wenn man aufgeregt ist, dass man dann auch fröhlich ist. So ist das beim Hund aber nicht. Bei uns Menschen übrigens auch nicht, aber da können wir es einfach besser verstehen. Da können wir Körpersprache mehr deuten und die Mimik und die Gestik oft dazu auch noch besser kombinieren. Aber beim Hund kann man das auch lernen. Deshalb ist es ja auch so wichtig zu verstehen, okay, ist mein Hund gerade einfach nur aufgeregt oder freut er sich? Trifft man im Gegenzug einen total ruhigen Hund, der zum Beispiel bei Besuch liegen bleibt und der total gelassen in stressigen Situationen ist, dann wird das vom Menschen irgendwie total häufig als eher so depressiv und anteilnahmslos gedeutet, was eigentlich auch ziemlich fehlinterpretiert ist, weil es halt einfach Hunde gibt, die wirklich gelassen sind, weil der Halter gelassen ist, weil der Hund das viel mitbringt oder weil einfach wirklich viel mit diesem Hund gearbeitet wurde. Und trotzdem ist es dann so, dass wir Menschen dann irgendwie enttäuscht sind. Teilweise erlebe ich das sogar, dass der Hund ja einen ja gar nicht richtig begrüßt und überschwänglich auf einen oder eher nicht nur auf einen Zug rankommt, sondern einen umrennt. Und die Leute dann sagen, ja, der freut sich ja gar nicht, mich zu sehen. Dabei, ja, dreht er sich halt gemütlich auf den Rücken, will das Bäuchlein gekrault bekommen und wedelt so ein bisschen gelassen mit dem Schwanz. Und es wird einfach fehlinterpretiert. Deshalb ist es halt wichtig, dass wir verstehen, was sagt mein Hund aus, wie fühlt er sich gerade und was braucht er eigentlich. Beispielsweise erlebe ich es immer wieder, dass das Thema Ball spielen, das ist so eine Sache, ich glaube, da kann jeder Hundetrainer ein Lied von singen. Viele Hundehalter denken, mein Hund hat Spaß beim Ballspielen. Ballspielen ist sowieso so eine Sache, ich sehe das sehr, sehr kritisch, weil A, Ballspielen nichts mit Spielen zu tun hat. Das Ballspielen in dem herkömmlichen Sinne, der Halter wirft, der Hund jagt hinterher und bringt ihn wieder, damit der Halter wieder werfen kann. Und das wiederholt sich kontinuierlich. Das hat nichts mit Spielverhalten zu tun. In dieser Sequenz ist keinerlei Spielverhalten in irgendeiner Art und Weise erkennbar. Es gibt keine Regeln, die irgendwie was mit Spiel zu tun haben. Es ist ein reines Jagdverhalten. Und ich erlebe es immer wieder, dass die Leute aber denken, sobald sie den Ball in die Hand nehmen, der Hund eine unglaubliche Aufregung zeigt und eine unglaubliche Erregung zeigt. Und Leute sagen, der hat so Spaß beim Ballspielen. Und dann gehen die mit ihrem Hund raus, der Hund völlig überdreht, quietschend, keifend. Der Halter wirft den Ball, der Hund bringt ihn, der Halter wirft ihn, der Hund bringt ihn. Und dann wird das wiederholt, auf Teufel komm raus, bis der Hund völlig fertig ist, körperlich total durch ist. Und dann geht man wieder heim. Leute, dann braucht ihr euch nicht wundern, dass ihr A, einen völlig aufgedrehten Hund irgendwann habt. B, einen Hund habt, der auch bei anderen Bewegungsreizen total reizempfindlich wird und auch eventuell dadurch schönes Jagdverhalten antrainiert bekommt. Und dazu kommt noch, dass wenn ich das exzessiv mache und es gibt leider Hundehalter, die das exzessiv machen, dann brauche ich mich nicht wundern, dass mein Hund einen Stresspegel entwickelt, der unter anderem auch gesundheitliche Folgen haben kann. Das sind jetzt alles nur kann. Ich möchte es nochmal sagen, das ist nicht ein Muss und es gibt bestimmt auch Hunde, die mit einem Hund wirklich Spaß haben und spielen, dann zeigen sie aber auch körpersprachliche Signale, die auf ein Spielverhalten hindeuten. Das ist dann eher der Hund, der den Ball dann auch mal nimmt und mal durch die Gegend wirft oder ja, geht doch mal hin und nehmt doch mal den Ball und rennt ihr doch mal weg. Macht ein Fangspiel draus, Rollenwechsel, auch ein Anzeichen für Spielverhalten. Werft euch mit eurem Hund den Ball von mir aus hin und her und werft ihn mal durch die Luft und nehmt ihn mal, rennt selbst mal damit weg und der Hund soll hinterherlaufen. Keine Ahnung. Aber dann können wir vielleicht drüber reden, dass das ein Spielverhalten ist, aber nicht das typische Ballwerfen. Und das, was da bei eurem Hund entsteht, wenn der total geil aufs Ballspielen ist, das, meine Lieben, es tut mir leid, wenn ich sage, das ist eigentlich schon Richtung Suchtverhalten. Und wenn ich das Wort Suchtverhalten sage, dann sollte jedem klar sein, okay, Moment mal, Suchtverhalten hat wirklich nichts mehr mit Ausgeglichenheit, Stressreduzierung und einem entspannten und fröhlichen Dasein zu tun. Jetzt stellt sich für viele natürlich jetzt gleich die Frage, ja, wie erkenne ich denn den Unterschied? Das würde jetzt hier tatsächlich den Rahmen sprengen, auf das Thema Stressverhalten beim Hund und wie erkenne ich Stress und woran erkenne ich, dass mein Hund Ruhe braucht und woran erkenne ich, dass mein Hund Auslastung braucht. Das würde hier den Rahmen sprengen. Da kann ich euch nur empfehlen, ich biete es unter anderem in meiner Hundeschule an, einfach mal ein Seminar oder zwei Seminare zu machen zu dem Thema Stressverhalten, eventuell Hyperaktivität vom Hund. Was ihr aber auch machen könnt, ist euch definitiv zu Hause schon mal mit der Körpersprache von eurem Hund auseinanderzusetzen. Es ist einfach das A und O, in einer guten Beziehung eine gute Kommunikation zu führen. Und das könnt ihr nun mal nur, wenn ihr euren Gegenüber versteht. Das ist bei uns Menschen so und beim Hund ist das nicht anders. Es ist so wichtig. Und das könnt ihr definitiv machen, bevor ihr euch einen Hund holt. Setzt euch mit der Körpersprache des Hundes auseinander. Damit habt ihr eine unglaublich gute Vorlage und Grundvoraussetzung. Kurzes Fazit dazu: Merkt euch, der aufgedrehteste Hund ist nicht immer automatisch der glücklichste und Aufregung bedeutet auf Dauer einfach auch Stress. Und es ist einfach wichtig, dass der Hund lernt, einen gewissen Erregungslevel auch wieder runterfahren zu können und aktiv lernt, dass eine Entspannung wichtig ist, dass er Schlaf braucht. Und ja, manchmal muss man den Hund auch ein kleines bisschen dazu nötigen, dass er das jetzt mal tut, weil es ist leider, wie gesagt, beim Hund ein bisschen wie beim Kind. Nach müde kommt blöd und viele Hunde haben einfach aktive Schwierigkeiten, dann zur Ruhe zu kommen, weil sie einfach schon völlig drüber sind. Jetzt stellt sich natürlich gleich die Frage, ja, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich meinem Hund gar nicht geben kann, was der eigentlich braucht? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Rasse hole, die bestimmte Bedürfnisse hat, ein bestimmtes Bewegungspensum braucht, eine bestimmte geistige Auslastung braucht, eine Rasse, die für bestimmte Arbeiten gemacht ist und genau dieses Bedürfnis hat. Es gibt zum Beispiel Hunde, die haben ein sehr starkes soziales Bedürfnis zum Menschen hin. Es gibt Hunde, die sagen, boah, ich brauche meinen Menschen, ohne meinen Mensch bin ich gar nichts und ich möchte auf jeden Fall dem seine Nähe und wenn ich nicht neben dem Bett von dem schlafen kann, dann drehe ich total durch und dann werde ich depressiv. Und dann gibt es wieder Rassen, die sagen, pff, ja, sorry, aber ich muss doch jetzt hier nicht dauerhaft mit dem Menschen hier Händchen halten, durch die Gegend laufen. Ich habe mein eigenes Ding, der soll mich bitte füttern und das reicht mir dann auch. Hauptsache ich habe, naja, wie ursprünglich gedacht, vielleicht meine Herde und das reicht dann auch. Und damit meine ich jetzt faktisch wirklich eine Tierherde. Dann gibt es Hunde, die ein sehr starkes soziales Bedürfnis auch nach anderen Hunden haben, weil sie einfach auch dafür gemacht worden sind. Es gibt Hunde, die sagen, noch nö, mein Halter reicht mir, andere Hunde brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Also es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich, was für ein Bedürfnis mein Hund hat und es ist ganz, ganz wichtig, dass ich mich damit auseinandersetze. Kommen wir jetzt diesen Bedürfnissen unseres Hundes nicht nach, dann entsteht, genau wie bei uns Menschen, wenn unsere Bedürfnisse nicht erfüllt sind, als allererstes erstmal Frust und Stress. Und dieser Frust und dieser Stress, der äußert sich dann nicht selten, abgesehen von gesundheitlichen Problemen, die aber erst mit den Jahren oft entstehen, aber das äußert sich sehr, sehr häufig eben in unerwünschten Verhaltensauffälligkeiten, Verhaltensweisen, teilweise hin bis zu Zwangsstörungen. Es kommt auf die Rasse drauf an, aber auch schon oft erlebt, vor allem bei den Arbeitstieren, dass die dann anfangen, Zwangshandlungen zu entwickeln. Aber vor allem diese Verhaltensauffälligkeiten, das kann sich halt äußern. Da reden wir hier von Unruhe, Unzufriedenheit, dem Zerstören von Dingen, Aggressionsverhalten, Verhaltensstörungen, die entwickelt werden, ernsthafte Verhaltensstörungen, die entwickelt werden. So kann sich zum Beispiel im Alltag äußern, dass der Hund anfängt, ziemlich gereizt zu werden, vielleicht auch mal zuschnappt, vielleicht auch mal motzt. Er fängt an, unkonzentriert zu werden, arbeitet vielleicht nicht mehr so mit einem zusammen, findet keine Ruhe. Entspanntes Spaziergehen ist irgendwie auch nicht mehr möglich. Der Hund weiß nicht, wie er mit seiner Energie umgehen soll, wie er damit haushalten soll. Daraus resultieren vielleicht auch Aggressionen gegenüber andere Hunde und so weiter und so weiter. Und natürlich im Gegenzug, Aggressionen gegen andere Hunde muss jetzt nicht unbedingt daraus resultieren. Aber andersrum ergibt es wirklich Sinn, dass das durchaus Ursache dafür sein kann. Natürlich spielen, wie gesagt, für diese Verhaltensauffälligkeiten immer auch andere Dinge eine Rolle. Und das fängt schon an von, woher kommt der Hund, was hat der Hund bis jetzt erlebt und so weiter. Also, wie gesagt, es gibt auch andere Ursachen dafür, aber jetzt geht es erstmal darum, was ist das Resultat, wenn mein Hund einfach seine Bedürfnisse nicht erfüllt bekommt. Und je besser ihr die Bedürfnisse eures Hundes erfüllt und je besser eure Bedürfnisse, und da kommen wir wieder auf das Thema zurück, warum es so wichtig ist, seine eigenen Bedürfnisse zu kennen. Je mehr eure Bedürfnisse mit den Bedürfnissen eures eigenen Hundes übereinstimmen, desto einfacher ist es natürlich für euch, diesen Bedürfnissen auch gerecht zu werden. Wenn ihr jetzt nämlich gar nicht das Bedürfnis danach habt, euch viel zu bewegen und ihr holt euch aber eine Rasse, weil ihr sie schön findet oder warum auch immer, die aber ein unglaubliches Bewegungsbedürfnis hat, dann wird das einfach auf Dauer oft zu Problemen führen. Und deshalb ist es wichtig, auch zu gucken, okay, was habe ich für Bedürfnisse, was hat mein Hund für Bedürfnisse und wie schaffe ich es, diese Bedürfnisse möglichst in Einklang zu bringen. Und auch wie in einer richtigen Beziehung kann man auch nach gemeinsamen Interessen suchen. Man kann schauen, woran haben vielleicht beide Spaß, was gleicht beide auch gut aus. Und es ist einfach so, nicht jeder Hundesport ist für jeden gemacht. Auch ich habe meine Lieblingshundesportarten und habe Hundesportarten, wo ich sage, ja, ist bestimmt eine coole Sache. Mir persönlich macht es aber keinen Spaß. Und mein Hund hat vielleicht auch nicht so Spaß dran oder andersrum. Und da ist es wirklich wichtig, einfach zu schauen, okay, was können wir machen, wo wir beide wirklich Spaß dran haben, wo wir einfach übereinstimmen. Und wie gesagt, achtet darauf, ist übrigens für euch genauso wichtig, immer auch einen Ausgleich zu haben zu den Aktivitäten und Ruhepausen einzulegen und diese auch aktiv zu nutzen.